Morris. Flick on headers. Brilliant, and it's in! Arsenal score, Mikel Merino! And it's a header by Gabriel! And Arsenal have done it!
You have chosen the right club. You support the right club.
Fight for the circles! And Traum! Deckt den Rice! Gottes Willen! Und Gottes Willen!
Calafiori! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für Ecken?
And got it in! And it's William Saliba!
Benjamin White, what a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Havertz! Havertz! Es ist wieder Kai Havertz!
Oh, Höniger Kronkütiger!
Don't be satisfied, because we want much more than that. And we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2025-26.
Episode 311 vom German Gunners Podcast. Holy moly, was für ein Auswärtsspiel. 2-1 für Arsenal in Newcastle. Darüber wollen wir sprechen in dieser Episode und wir blicken natürlich voraus auf den Mittwochabend in der Champions League. Zweites Spiel in der Ligaphase, Heimspiel gegen Olympiakos. Wie immer, an dem Mikrofon hier in Berlin bin ich Felix, in Münster ist Christian. Guten Abend.
Ja, seid gegrüßt.
Ja, alles verkraftet gestern, gut überstanden. Du hast ja noch nicht mal alles geguckt, haha.
Ja, ich habe noch nicht mal alles gucken können, genau. Ja, total. Also, ich musste lange zurückdenken, dass wir ein Spiel so spät gedreht haben. Also ich konnte wirklich, mir sprang keins direkt in den Kopf, sodass ich dann froh war, dass, als ich den Arsbock heute gehört habe, dass es wohl auch schon sehr lange her sein soll. Tatsächlich zu meiner Schande muss ich jetzt gestehen, dass ich aber schon wieder vergessen habe, welches Spiel es war. Hammer. Ich glaube, ich habe noch nie so laut geschrien oder zum so frühen Zeitpunkt der Saison.
Habe ich noch nicht gehört. Soweit ist es doch noch gar nicht zurück. Ich glaube, gegen Manchester United damals im Heimspiel, das war doch auch sehr spät, das Declan Rice-Tor und das Jesus.
Ja, aber glaube ich nicht so spät. Also ich müsste es nochmal jetzt nachgucken. Ich habe es heute auch nur auf dem zwischen Suppe und Kartoffeln in Anführungsstrichen gehört. Da müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Ich glaube, James hat das halt irgendwie
Späte Tore hatten wir ja vor 2 Jahren etliche.
Ja, aber einen kompletten Rückstand.
Okay, gut, das kann so natürlich
spät
sein.
Gedreht. Genau.
Rückstand, das kann natürlich sein. Das waren ja alles dann letztendlich
Siegtreffer. Ja, genau.
Siegtreffer auch. Ja,
aber ein Rückstand, so spät, weil Merino mit dem Ausgleich und dann halt der Siegtreffer durch Gabriel war ja schon insgesamt in der Spanne von ja noch offiziell zu spielenden vielleicht 5-6, ne? Ja, also von daher, ja, das war schon gestern dringes Brett und da war richtig, richtig Party angesagt.
Gut, Talking Points. Ich habe mir mal 3 notiert. Punkt 1, Schritt nach vorne. Nicht unbedingt, weil wir das Spiel gewonnen haben und es per se wichtig war, nach der Niederlage von Liverpool und auch den, Patzern der Konkurrenz wäre übertrieben, aber zumindest im Gesamtkontext der Tabelle wichtig, sondern Schritt nach vorne in der Art und Weise, wie wir gespielt haben, dass wir versucht haben, aktiv in Newcastle auf Tore zu gehen, dass wir ja eigentlich die spielbestimmende und dominante Mannschaft waren über weite Strecken des Spiels und dass wir aus meiner Sicht auch die Mannschaft waren, die selbst in Rückstand, nicht die ganze Zeit, aber phasenweise, insbesondere auch dann in den letzten 15 Minuten, irgendwie haben erkennen lassen, dass wir eigentlich die Mannschaft sind, die das Spiel gewinnen will. Im Vergleich zu Newcastle. Deswegen mein zweiter Talking Point aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Ich glaube, Newcastle war in den letzten Jahren kein gutes Pflaster, weil wir natürlich auch in den letzten Jahren in Rückstand geraten sind, aber weil wir insgesamt, glaube ich, anders damit umgegangen sind als in den in den letzten Jahren nicht zu wehleidig geworden sind, sondern weil wir dieses Mal die Mitte gefunden haben, eigentlich über 90 Minuten gefährlich zu sein, Chancen zu kreieren, generell Newcastle in der Defensive zu beschäftigen. Das, was wir in den letzten Jahren davor nicht geschafft haben, quasi überhaupt mal ein Momentum im Spiel zu generieren, das hat dieses Mal wunderbar funktioniert. Und dritter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, wieder die Bank, Einfluss der Bank, Impact der Bank, dieses Mal in Form von Merino, aber auch von Ødegaard, der in den letzten 10, 15 Minuten durch kluge Pässe und dann auch durch den Eckball, glaube ich, vieles eingeleitet hat. Heißt im Umkehrschluss aber auch, dass wir es ähnlich wie in dem Spiel gegen Man City verpasst haben, mit den 11 Spielern, die gestartet sind, aus der Überlegenheit, aus der Dominanz Tore zu markieren. Das sind so mal, glaube ich, die drei Dinge, die mir so ganz grob aufgefallen sind. Wir können ja natürlich noch stärker ins Detail gehen.
Zu dem letzten Punkt vielleicht gleich nochmal kurz, bevor ich meine habe. Klar haben wir Chancen liegen lassen, ohne Frage. Zur Elfmeter-Thematik werden wir sicherlich ja nachher noch kommen, aber ich glaube, das ist nicht zwingend ein negatives Element sein muss, dass man durch die Einwechslung quasi den Sieg herbeigeführt hat. Also anders als vielleicht gegen City, wo man ein bisschen korrigiert hat, was man vielleicht in der Startelf falsch gemacht hat, fand ich das hier schon in einer anderen Bewertung. Also ist Sub-Impact, also nicht als Korrektur, sondern irgendwie eher als weitere Verstärkung oder
so. Ja, deshalb, du hast in dem Sinne quasi gesehen, wo kannst du quasi noch Chancen ergreifen und hast sozusagen, ich sag mal, das Spiel eher weiterentwickelt.
Genau, also deshalb ist einer meiner Talking Points, lehnt sich so ein bisschen eher daran an. Ich habe ihn halt Vertrauen in den Kader genannt, insbesondere halt vor dem Hintergrund der Starts von Mosquera gegenüber Saliba noch ein bisschen angeschlagen, noch ein bisschen vielleicht noch nicht ganz rund, sodass man dann halt im Vergleich zu Spielzeiten vorher aus solchen Situationen auch gelernt hat. Jetzt die Spieler hat und auch Arteta den Spielern das Vertrauen gibt, in Form jetzt hier Mosquera zu sagen, okay, ich starte dich erstmal und mach damit so ein bisschen Kaderplanung, Kaderausgleich. Dann habe ich den zweiten Punkt, der für mich im Endeffekt so heißt, so ein bisschen so mentaler Wendepunkt. Ich glaube, dass die Frage der Meisterschaft weder entschieden noch verloren, was auch immer, in welcher Art und Weise ist, auch wenn Arsenal gestern nicht dreifach gepunktet hätte, wäre der Abstand zwar natürlich größer gewesen, aber ich glaube schon, dass das im Kopf einiges bewegen kann, lostreten kann, in der Hinsicht, dass man gesehen hat, okay, wir haben halt einen Patzer ausgenutzt, wir haben diesen großen Swing quasi von vielleicht 8 zurück auf nur 2 verkürzt, dadurch halt hinbekommen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle, glaube ich, in mentaler Hinsicht gewesen. Das war für mich irgendwie so ein bisschen ein Thema dieser oder eine Überschrift dieser Partie. Und als drittes habe ich dann im Endeffekt zwei Spieler, die ich gestern fand, auf verschiedenste Art und Weise beigetragen haben, quasi schlussendlich zu gewinnen. Einmal habe ich Eze, wo ich sage, auf der Position, auch wenn er sie nicht dauerhaft spielen wird oder nicht in jedem Spiel halt an der Stelle eingesetzt wird, aber unfassbar Gold wert, mit einem ganz neuen Element, was es uns dann gibt, von der Abschlussfähigkeit quasi um den 16er herum. Und dann habe ich noch Gyökeres, obwohl kein Tor, aber unfassbar gut gearbeitet und viel gegen eine entsprechend sehr harte Innenverteidigerlinie für das Spiel gemacht, für die Chancenkreierung und die den Raum zu schaffen im Endeffekt, sich quasi aufgeopfert und unterm Strich ein bisschen unglücklich, A, mit der Elfmetergeschichte und B, mit zwei, drei Abschlüssen, wo er vielleicht einen Tacken früher abschließen muss und dann halt vielleicht auch den direkten Torabschluss zu haben.
Ja, ich glaube, bei Gyökeres habe ich dir zwischendurch mal geschrieben, hat auch einfach kein Glück heute. Ich glaube, das brauchst du als Stürmer in solchen Spielen dann halt auch, dass dir einfach mal der Ball auch vor die Füße fällt und du dann quasi abschließen kannst. Ähnlich so ein bisschen wie das Harry Kane am Freitag gegen Bremen passiert ist. Der, klar, musste dann auch erstmal dann stehen, wo der Ball hinfällt. Aber ich finde, Gyökeres hat, dem fehlt noch so ein Funkenspielglück quasi. Ne? Manchmal ganz häufig wird der Ball dann nochmal irgendwie blöd abgefällt oder kriegt den nicht so richtig platziert. Aber aus meiner Sicht kommt er besser als in den letzten Spielen schon mal in die Räume und in die Flächen des 16ers rein, wo er halt auch stehen muss, selbst wenn er von zwei Gegenspielern eng bewacht wird. Davon mal ganz abgesehen, waren das ja auch überwiegend unfaire Mittel, mit denen gegen ihn gearbeitet wurde. Ich glaube, das war also besonders anstrengend. Aber grundsätzlich, was man ja auch auf alle Fälle gesehen hat, und deswegen fand ich es auch gut, dass er die 90 Minuten durchgespielt hat und letztendlich in gewisser Weise dann halt auch indirekt dran beteiligt war. Er ist halt ein Spieler, anders als das, was wir bisher hatten. Er bindet halt auch Gegenspieler. Wenn du gesehen hast, wie viel Platz sozusagen Merino nicht direkt hatte, aber Merino hatte dann einen Gegenspieler nur bei seinem Ausgleichstreffer, das hat er gut gemacht. Und auch beim Siegtreffer von Gabriel schafft es Gyökeres halt wirklich auch Gegenspieler auf sich zu ziehen. In dem Sinne kriegt Gabriel ja relativ gut dann einen freien Kopfball eigentlich hin, auch wenn natürlich Spieler drumherum sind. Aber ich finde, wir haben mit Gyökeres halt irgendwie nochmal ein zusätzliches Element, halt auch ein Spieler, der halt Unruhe stiften kann im 16er, der da auch hart arbeitet, der auch mal mehr oder weniger erlaubt, blocken kann und so. Ich finde, das ist in dem Sinne, glaube ich, ja, allein schon von der physischen Präsenz, die er mitbringt, gerade in solchen Spielen sicherlich Gold wert, dass das dann überwiegend natürlich anders gesehen wird und immer wieder irgendwie an Torvorbereitungen und Toren gemessen wird, ist halt schade, weil ich fand auch, er hat gestern eigentlich gut gespielt, war wach, war gut in den Situationen drin, viel Aufbereitschaft, gutes Pressing wieder, gutes Ballhalten. Also eigentlich im Endeffekt das, was ich von einer Neuen halt auch erwarte. Klar kann man natürlich sehen, dass er in ein oder zwei Situationen, einmal rutscht er, glaube ich, blöd weg, wo er eigentlich in einer aussichtsreichen Position war. Einmal wird er, glaube ich, ganz gut geblockt. Das sind halt dann so Kleinigkeiten, wo man dann halt sagen würde, ja, das war dein richtiges Wow-Spiel. Und so ist es halt im Sinne von, naja, war ganz gut oder sehr gut halt auch, aber ja, und wenn man ihn nur an Toren und Torvorbereitungen messen würde, wäre es, glaube ich, zu einfach. Ich denke, er hilft der Mannschaft sehr gerade. Ich würde mir halt wünschen, dass er, oder wo anders formuliert, wo er, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten muss, ist dann auch sozusagen den direkten Abschluss mal zu suchen. Und er bringt sich ja in die Position. Also er hat aus meiner Sicht die Möglichkeiten, dann halt auch abzuschließen, schafft es aber noch nicht so richtig.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube, diese Einbindung in das Mannschaftsgefüge, das merkt man, dass das
klappt viel besser als vor zwei, drei Wochen noch.
Ja. Genau, das wird immer besser, das ist sichtbar halt. Und dann ist es meines Erachtens auch nur eine Frage der Zeit, bis dann auch mal dieses entsprechende Spielglück, Abschlussglück, was du gerade angesprochen hast, im Endeffekt einfach auch mit dazu kommt.
Gut, Aufstellung, hast du gesagt, Mosquera für Saliba, ansonsten hat Trossard den Vorzug vor Martinelli bekommen, auf der linken Seite, wie gerechtfertigt aus deiner Sicht?
Also ich meine,
ich habe geschrieben, Martinelli, Finisher Teil 3, ich glaube, wenn du ihn zweimal von der Bank gebracht hast, dann willst du es auch nochmal ein drittes Mal versuchen. Ich fand Trossard ganz gut eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Er hat ja auch in der ersten Halbzeit hat er auch den Pfosten getroffen. Er war sehr, sehr lebhaft, hatte auch viele Räume sich da geschaffen. Also ich glaube, unterm Strich gesehen sind ja er und Martinelli beide in einer ja sehr guten Verfassung, was auch so Einwechslung und Ähnliches geboten hat, gewesen und wahrscheinlich auch immer noch. Und dadurch, dass Maduike dann halt im Endeffekt jetzt ausgefallen ist, war die Notwendigkeit auch dann durch den weiteren, also da ich das Ødegaard auch noch nicht wieder fit war für 90 Minuten, zu schauen, wie stelle ich das jetzt auf. Und dafür haben wir halt gesagt, haben wir Optionen, Spieler, die diese Position auskleiden können in verschiedenster Art und Weise. Und da hatte ich jetzt ehrlich gesagt kein Thema mit, weil ich auch nicht davon ausgegangen bin, dass Newcastle so offen nach vorne steht, dass Martinelli geschwindigkeitstechnisch das, was wir in den letzten beiden Toren auch gesehen haben, im Endeffekt gut ausnutzen kann. Konnte ich durchaus nachvollziehen.
Ja, wobei Martinelli eigentlich immer ganz gut mit Newcastle gespielt hat. Ich war schon ein bisschen überrascht, weil ich glaube auch seine Geschwindigkeit an der einen oder anderen Stelle gut hilfreich gewesen wäre, aber das ist aus meiner Sicht sind das Nuancen quasi, auch im Hinblick darauf, dass wir ja Mittwoch schon wieder spielen, dann schon wieder am Samstag, kannst du eh nicht einen Spieler dreimal auflaufen lassen. Deswegen glaube ich auch, dass es vor dem Hintergrund okay war, Trossard spielen zu lassen. Bisschen überrascht war ich bei Mosquera, muss ich ganz ehrlich sagen. Da weiß man aber natürlich auch nicht, wie bei Saliba das mit dem Knöchel ist. Stichwort die nächsten Spiele dann, also drei Spiele innerhalb von 6 Tagen plus Länderspiele dann wieder demnächst. Auch Mosquera fand ich eigentlich nicht schlecht. Im ganzen Auftritt hat er diese eine blöde Aktion halt auch, die dann direkt zum Gegentor geführt hat, wobei man fairerweise sagen muss, die Ecke ist nicht gut verteidigt und Gabriel verteidigt das 1-0 nicht gut, hat aber ansonsten aus meiner Sicht eigentlich das Vertrauen schon auch zurückgezahlt, dass Arteta ihm entgegengebracht hat, in so einem physischen Spiel wie in Newcastle halt in der Startelf zu stehen.
Ja.
Und ich meine ganz ehrlich, das ist, rutscht halt der Ball einmal, ich meine, die Herangehensweise, den Ball zur Reihe zurückzuspielen, war ja die richtige und mein Gott, ist in dem Sinne,
das ja, kann das ja ist, mal passieren. Das ist unfassbar unglücklich, das ja sollte nicht passieren, kann halt auch mal auf dem hohen Niveau aber mal passieren, das ist der Punkt. Ich denke, ja, Qualität und Wirkung, hätte es die Eckball-Situation nicht hergeschenkt, wäre es kein Treffer gefallen, aber andererseits hättest du es im Rahmen des Eckballs besser verteidigt. Also du hast ja noch die Chance gehabt, sagen wir es mal so, ne? Also war unglücklich, keine Frage, aber würde ich dann trotzdem nicht die Bewertung seiner Leistung daran festmachen, auch wenn er dann ja quasi dann raus ist und Saliba reingekommen ist. Also ich glaube, das war schon in Ordnung, was er da auch wieder aufgeboten hat.
Saliba ist auch nur reingekommen für den Torjubel dann kurz vor Schluss.
Ja, das sieht immer super aus.
Ja, dann lagen wir 1-0 hinten, wie so häufig in Newcastle, unglücklich gegen den Spielverlauf. Und man hat sich dann halt gefragt, wie konnte es so weit kommen, weil wir die ersten 30 Minuten eigentlich die mit Abstand bessere Mannschaft waren, Gelegenheiten erspielt haben. Trossard, Pfostenschuss hattest du schon erwähnt, Eze hatte eine sehr gute Aktion und wir haben eigentlich einen Elfmeter bekommen, der dann aus welchen Gründen auch immer zurückgenommen wurde, ist ja schon viel diskutiert worden. Ja, keine Ahnung, ich habe es mir noch zweimal angeguckt, weil ich dachte, das macht auch keinen Sinn. Ich habe es ja dann 5-mal in der Zeitlupe gesehen und war mir dazu 100% sicher und ändere auch meine Meinung nicht. Ist aus meiner Sicht ein klarer Elfmeter. Und ich bin immer noch fassungslos, wenn das der Schiedsrichter dann auch durchs Mikro sagt, Keeper places the ball. Also, als wenn das in irgendeiner Form ein aktives Spielen des Balles gewesen wäre, ja. Im besten Fall touches the ball und noch nicht mal das.
Interessante Sache dazu. Zum einen, kleine Nebengeschichte. Die erste Halbzeit habe ich tatsächlich mit den Söhnen meines Nachbarns geguckt. Das sind drei Jungs.
Die schon wieder.
Ja, die habe ich jetzt alle eingeschworen. Ja, die sitzen jetzt alle mit Arsenal-Trikot bei mir auf der Couch. Also von daher, ich bin da richtig im Sinne des Vereins unterwegs. Aber das ist ein anderes Thema. Aber die sind, der Älteste ist jetzt in der 6. Klasse, die sind also irgendwie so um den Dreh, ne? So, die spielen alle irgendwie Fußball, das sind die pölen nur, wenn du aus dem Fenster guckst, siehst du die pölen, ja? Die haben mich gefragt, Christian, warum ist denn das kein Elfmeter? Was ist denn dann noch ein Elfmeter? War deren Frage an mich, ja? Und der Älteste ist in der 6. Klasse. So, da habe ich den zu den Jungs gesagt, Jungs, hört an den Fußballspielen auf, wenn das kein Elfmeter mehr ist, dann braucht er nicht mehr hinzugehen. Ne? Also das ist Punkt 1. Punkt 2, wenn du dir den Askers dieser Tages heute anhörst, irgendwann jetzt im Laufe der Woche, dann empfehle ich dir das an der Stelle einfach nur bezüglich der einen Situation, in dem nämlich da eingespielt wird, was glaube ich bei, keine Ahnung, ich weiß nicht, bei welchem Sender es war, NBC glaube ich, da wird quasi mitgeteilt, was der VAR dort dem Schiri mitteilt. Und das ist interessant. Es ist nämlich so, dass er ihn quasi dahin führt, verbal dahin führt, dass das doch an der Stelle kein Elfmeter sein kann. Also die Entscheidung über dieses Elfmeter ja oder nein trifft tatsächlich nicht der Schiri auf dem Platz selbst, der jetzt diese Bilder sieht, die ihm ja nur eine Hilfe sein sollen, sondern der guckt eigentlich nur drauf und weiß die ganze Zeit gar nicht, warum er sich angucken soll, bis er verbal dahin geleitet wird, warum es denn kein Elfmeter ist. Das finde ich sehr interessant. Also muss ich wirklich sagen.
Dass überhaupt eingegriffen wurde, ist aus meiner Sicht schon der erste.
Das ist schon absoluter Skandal. Weil die Frage des offensichtlichen Fehlerhaften stellt sich hier schlichtweg nicht, weil es nicht offensichtlich fehlerhaft ist. Natürlich kann ich, wenn ich irgendwie Ewigkeiten das in Zeitlupe mir angucke, vielleicht irgendwann der Meinung sein, dass irgendwie der Ball leicht an den Fuß von Pope kommt.
Aber ja nicht mag durch eine aktive Bewegung des Torhüters.
Natürlich nicht, sondern der kommt da dran, weil Jörg steht irgendwie an ihm vorbei, legt und dann lässt er ihn, wie man so früher immer schön nett gesagt hat, einfach über die Klinge springen. Klassischer geht es gar nicht. Ja? Und dann frage ich mich, also die einzige Diskussion, die ich gedacht habe im ersten Moment war, okay, gucken Sie jetzt, ob er rot kriegt. Und dann habe ich gedacht, aber das gibt's doch nicht mehr, weil das ja doppelt bestraft wäre, Elfmeter und rot. Und ich dachte, das kann ja nicht sein, warum sollten Sie hier rot checken? Bis ich auf die Idee kam, dass die überlegen, ob es denn vielleicht gar kein Elfmeter ist.
Wobei der Torhüter von Chelsea ja rot gekriegt hat.
Ja, ich sage ja, unterm Strich ist sowieso alles für mich gaga.
Ja, ist immer eine Frage, ob das sozusagen die Aktion ballbezogen war. Und die war ja in dem Sinne ballbezogen. Deswegen kann ich das auch verstehen, dass man da keine rote Karte, also das hätte ich auch übertrieben gefunden, aber dass man sozusagen den Elfmeter zurücknimmt, ist, also, und vor allem, was mich am meisten geärgert hat danach, ist, dass es dann sogar noch Freistoß für Newcastle gibt. Wir waren ja sogar im Ballbesitz, Saka hatte ja den Ball, als dann der Schiedsrichter pfeift, dann wäre es ja bestenfalls Eckball gewesen für uns.
Ja, also es ist doppelt bitter. Also wirklich, das sind Sachen, wo ich dann für mich wirklich sage, dann weiß ich nicht mehr, was ein Elfmeter sein soll, wenn das kein Elfmeter ist. Aber gut, scheinbar scheint es so zu sein. Und man braucht nur lange genug hin und her zu spulen und muss halt nur lange genug dafür suchen, dass es entsprechend so ist. Und ich bleibe dabei, so unfassbar viele Entscheidungen, die du einmalig sehen wirst in einem Rahmen einer Saison, wie Jasel das erfährt, ist nicht normal. Es ist nicht normal.
Grundsätzlich davon mal abgesehen, war das aus meiner Sicht wieder ein guter Angriff, den wir da gestartet haben und eigentlich sinnbildlich dafür, dass wir die ersten 10, 15 Minuten dominant aufgetreten sind, nach vorne gespielt haben, das Heft in die Hand genommen haben und auch zu Chancen gekommen sind und wie wichtig es ist, quasi in Newcastle in Führung zu gehen, hat dann der weitere Spielverlauf auch gezeigt. Deswegen finde ich es halt umso ärgerlicher, wenn sowas dann halt passiert, weil in der Tat geht es da auch letztendlich zwar nur um 3 Punkte, aber ein bisschen auch ums Prinzip.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass es auch jetzt in Newcastle eine Entscheidung gibt, die schlichtweg grob falsch ist. Also man erinnert sich an zwei.
Vom Schiedsrichter ja nicht, er hat ja Elfmeter gegeben, er hat zwar kurz überlegt, ich fand es auch gut, dass er nochmal gewartet hat, wie entwickelt es sich, kommt da vielleicht noch ein Spieler dran von Arsenal, aber er hat ja aus meiner Sicht Elfmeter gegeben und ganz ehrlich, es hat sich ja auch noch nicht mal ein Newcastle-Spieler beschwert. Also es hat sich ja noch nicht mal niemand beschwert.
Das ist ja der Witz und ich finde sowieso, dass wir in der Partie meines Erachtens die beste Leistung in der Saison bisher geboten haben. Was das Gesamtpaket des Spiels angeht, der Spielanlage, des Offensivdrangs, des selber bestimmen Wollens. Und wenn du da den, ich meine, klar, du musst ihn verwandeln, aber wenn du den machst, dann glaube ich, mit dem Verlauf, den wir davor gehabt haben und dem Schwung, den wir dadurch mitnehmen, sieht die Partie in dem ganzen weiteren Verlauf komplett anders aus.
Ja, zumindest so, dass Newcastle halt sich nicht hinten reinstellen kann mit 8 Mann, sondern halt selbst gezwungen ist, das Spiel auch ein bisschen zu machen, was uns natürlich weitere Räume geben würde für Konter, die wir in diesem Spiel dann nie mehr hatten ab der 30. Minute. Genau. Ja, grundsätzlich, ich glaube, also ja, weiß nicht, ob das in irgendeiner Form Konsequenzen gibt oder wieder Diskussionen, aber ich fand die Schiedsrichterleistung insgesamt dann eigentlich stimmig. Er hat die Woltemade Gabriel-Aktion genauso wenig geahndet wie die das Hand im Gesicht von Gyökeres, wobei ich das fast schlimmer noch fand.
Und das war doch auch im, war es nicht auch im Strafraum?
Ja, ja, klar. Ja, 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 genau. Ja, ja. Gut, aber aus meiner Sicht, wenn man halt die Linie so locker lässt, dann wären das aus meiner Sicht maximal halt Ermahnung gewesen oder solche Sachen. Also kann ich, in dem Sinne ist es dann zumindest in der Linie konsequent, dass es da halt keine Verwarnung gibt. Die Aktion mit dem Elfer zu am Ende des Spiels, da dachte ich halt, er gibt ihn, weil ich mir dachte, okay, gut, so wie das Spiel bisher gelaufen ist, rein regeltechnisch ist es aber die absolut richtige Entscheidung, weil der Ball halt von Gabriels Fuß oder Oberschenkel an seine Hand springt. Auch da verstehe ich halt nicht, die Regel hat ja Arsene nicht gemacht, warum wir da jetzt für kritisiert werden, ist mir auch ein Rätsel. Die Regel ist, immer so ist. Die Regel ist nun mal so und klar, kann hinterfragen, ob es besonders clever ist, von Gabriel in der 89. Minute da in den Zweikampf so reinzugehen, mit der Hand oben ausgestreckt, sei dahingestellt, aber letztendlich kann man ihm da keinen Vorwurf machen. Es ist schlichtweg regeltechnisch kein Elfmeter. Also dann ist die Regel halt Mist, kann man drüber diskutieren, aber über die Entscheidung an sich halt nicht. Davon mal ganz abgesehen, muss ich, glaube ich, oder müssen sich, glaube ich, die Premier League-Schiedsrichter auch schon mal hinterfragen, die Art und Weise, wie Newcastle teilweise zu Hause spielt. Klar ist das körperlich und das darf es auch sein und soll es auch sein, aber ich sag mal so, da waren einige Sachen auch mit dabei, wo man sich halt gefragt hat, wenn solche Sachen werden halt nur in Newcastle nicht gepfiffen, in jedem anderen Stadion kriegst du dafür einen Pfiff.
Ganz zu Beginn, ich weiß nicht, waren, wie lass es 5 Minuten gewesen sein, wo Saka direkt, aber richtig.
Ja, von Joel Linton, dem.
Wirklich komplett auf die Knochen bekommen, ne? Das, also auch wenn das erst 5 Minuten oder 3 Minuten im Spiel ist, das geht halt nicht, ne?
Nee, genau. Und ich meine, das ist, also sagen wir mal so, in dem Sinne fand ich es auch ganz gut, dass Ødegaard, selbst, ich weiß ja nicht, wie fit er war, aber du willst halt aus meiner Sicht einen schon angeschlagenen Spieler oder Spieler, der von der Verletzung zurückkommt, willst du eigentlich gegen Newcastle nicht spielen lassen.
Ja, aber unterm Strich ist das Narrativ wieder, wir haben hart und unfair gespielt.
Ja, oder zumindest, dieses Narrativ ist ja, wir hatten Glück mit den Schiedsrichterentscheidungen.
Das ja sowieso.
Ja.
Da, ist klar.
Aber ich meine, die eine Situation, wo der Newcastle-Spieler sich da verletzt, das ist unglücklich gelaufen, passiert halt. Das ist das eine. Das zweite ist, die Aktion Gabriel gegen Woltemade ist nicht gut. Also muss aus meiner Sicht Gabriel halt wegbleiben und
Ich sag mal so, wenn er letztes Jahr Bruno gegen Jorginho nicht pfeift.
Das meine ich halt. Also in Newcastle sind Dinge erlaubt, die in anderen Stadien abgepfiffen werden. Das ist aus meiner Sicht nicht gut. Also
absolut.
Genau, sind ja mit dem Rückstand in die Halbzeit gegangen, was ja, ich glaube, unverdient war. Ich hatte gehofft, dass wir jetzt irgendwie hinkriegen, in der zweiten Halbzeit relativ schnell einen Ausgleich zu bekommen. Haben wir nicht geschafft, weil ja, warum eigentlich? Ich glaube, weil Newcastle sich hinten reingestellt hat und uns, und ich glaube, das muss man in gewisser Weise dann, darf man auch kritisieren und kritisch anmerken. Wir hatten, glaube ich, über 30 Minuten in der zweiten Halbzeit, in den ersten 30 Minuten der zweiten Halbzeit nicht so die Konsequenz und den Zug und die Dringlichkeit quasi aufs gegnerische Tor für den Ausgleich. Und es war schade halt. Ich hatte dir zwischendurch irgendwann mal geschrieben, wir kommen nicht so richtig in die Aktion rein. Wir kreieren nicht genug. Und da hat sich dann wieder so ein bisschen gezeigt, dass wenn die Mannschaften mit 8 Mann, 9 Mann hinten drin stehen, da erwarte ich mir einfach irgendwie mehr, dass wir das halt irgendwie dann auch noch knacken können. Dass wir halt einfach in der 60. Minute den Ausgleich machen. Aber das hat.
Ja, es hat gedauert, bis wir wieder in Tuchfühlung kamen. Ne?
Und bis auf 2, 3 Aktionen auch keine richtig glasklaren Torchancen mehr. Ich meine, immer noch mehr als Newcastle, die hatten ein oder zwei nur. Ich meine, ich glaube, der Expected Goals Rate von Newcastle war aber irgendwas bei 0, irgendwie waren bei 2. Ja,
2, noch was, ne?
Genau. Ja. Aber es hat jetzt sehr lange gedauert. Und ich glaube, die Mannschaft hat da noch einfach einen, da ist noch Luft nach oben, glaube ich. Ich weiß auch nicht, wie man es in gewisser Weise kreieren kann. Wichtig ist natürlich halt, oder anders formuliert, glaube ich, ist natürlich auch schon, dass du bei aller sozusagen bei allem Drang nach vorne auch die Stabilität gewährleistest. Das haben wir ja ganz gut hingekriegt. Es fehlt aber aus meiner Sicht die klaren Aktionen dann vorne im Spiel.
Gut, Nick Pope auch wieder mit einer sehr, sehr starken Leistung, muss man auch noch dazu sagen. Ne? Klar muss man, sollte man vielleicht ja die Chancen an manchen Stellen einfach schlichtweg besser nutzen, aber er hat auch ein paar Dinge rausgeholt, wo man sagen muss, okay, schafft auch nicht jeder Premier League Torwart in der hohen Intensität die Dinge rauszufischen. Ist halt auch noch ein Punkt zusätzlich jetzt bezogen auf das Spiel, den man, glaube ich, noch anbringen kann oder vielleicht auch muss.
Ne? Ja, klar. Wir haben dann gewechselt, Merino, Martinelli rein, Calafiori unter anderem raus, wieder mit einer gelben Karte. Ich glaube, er ist demnächst bei seiner 5. gelben. Und man muss aber auch alles für so Allerwelts-Fouls, wo ich mir auch denke, warum er eigentlich mit der gelben Karte. Aber ansonsten eigentlich auch eine gute Leistung gebracht, wieder genauso wie Timber auf der rechten Seite. Ja, und ich glaube, ich habe nicht mehr dran geglaubt gehabt. Also ich habe zumindest gesehen, dass wir die einzige Mannschaft sind, die noch ein bisschen darauf hingearbeitet hat, irgendwas für dieses Spiel zu tun. Aber dass wir noch 2 Tore machen, habe ich nicht gesehen. Und ich fand auch, klar, wir waren nach den Ecken schon gefährlich, aber so richtig glasklare Chancen kamen da auch nicht bei raus. Und paradoxerweise halt so ein bisschen haben wir in einem ähnlichen Modell wie Newcastle die Ecke ausgefiltert, dann das 1-1 gemacht durch Merino. Mhm. Und dann hatte
schöne Vorbereitung von Declan Rice übrigens an der Stelle.
Genau, und dann hatte ich schon so das Gefühl, okay, da könnte vielleicht noch was gehen, unter anderem auch aufgrund der langen Nachspielzeit. Und wir haben es dann ja auch wirklich erzwungen quasi. Ne? Also wir hatten noch einige Ecken, Newcastle war nicht mehr vorne, wir haben schon versucht, das Spiel in deren Hälfte dann noch zu belassen.
Das war so ein bisschen dann, das hatte so ein bisschen Handball-Belagerungszustand. Ne?
Also genau, Ødegaard kam rein, Luis Scaly war noch mit dabei, hat alles gut funktioniert und ja, ich sag mal so, allein schon, um die Klischees weiter zu erfüllen, Set-Piece FC, natürlich der Siegtreffer nach einer Ecke, ist doch klar. Also, ich meine, wenn schon, denn schon. Und die Ecke war gut getreten, der Kopfball ist super, es ist eigentlich gut verteidigt auch, zumindest hatte Newcastle genug Leute in der Box, allerdings nicht an der richtigen Stelle.
Ja gut, das war schon entscheidend. Ne? Aber es ist auch gegen den Abwehrverbund, ist es nicht nur in der Offensive, halt auch in der Defensive sehr schwer. Wenn man überlegt, jetzt mit Woltemade haben sie noch einen sehr, sehr langen Recken dazu gekriegt, dann haben sie Dan Byrne da hinten drin. Also das Nick Pope ist auch sehr, sehr groß. Das ist jetzt also nicht irgendwie
Byrne wurde von Saliba relativ einfach ausgeblockt.
Ja, mag sein, aber insgesamt gesehen, glaube ich, ist es halt nicht so einfach.
Ja, eben, das meine ich ja. Also es ist ja das Lustige überhaupt, dass das Tor nach einer Ecke passiert ist.
Also sie haben in der Saison relativ wenig Tore geschossen, haben aber auch wenig bekommen. Und von daher.
Ich glaube, ist das 4-0 schon gehabt vor dem Spiel, wenn ich es richtig.
Also von daher ist es jetzt nicht selbstverständlich, dass man leicht gegen sie trifft oder B, auch aus solchen Situationen gegen sie trifft, wo sie eigentlich von der Physis her überlegen sein sollten. Aber klar, Gabriel ist jetzt auch kein Kind von Traurigkeit und muss sich auch manchmal im Türbogen ducken. Aber das war schon echt vom Timing her einfach gut gemacht. Ne? Also die Ecke war wirklich, Ødegaard tritt sie, meine ich, ne? Mhm. War sehr, sehr gut vom Timing und dann auch natürlich der Der Zeitpunkt des Absprungs von Gabriel war wirklich auch super getimed, sodass er halt in dem Moment, was du eingangs schon sagtest, eigentlich einen relativ klaren, freien Kopfball bekommt, schon stark gewesen. Also wenn man das vergleicht mit dem Verteidigungsverhalten von ihm beim 1-0 von Woltemade, wo er eigentlich ja irgendwie so ein bisschen so nach dem Motto, oh, verdammte Axt, ich komme hier nicht dran, vielleicht werde ich gefoult und nicht richtig hochkommt, war das schon ein himmelweiter Unterschied.
Ja, und ich meine, allein dadurch, dass er den Kritikern jetzt wieder Wasser auf die Mühlen geben, dass sie aus dem Spiel heraus keine Tore machen, finde ich es umso besser. Also, was ja, alles aber, so vorgeworfen wurde während der 90 Minuten gestern.
Ich persönlich kann da bald fast schon nicht mehr hinhören. Ich mache auch teilweise den Ton einfach aus, weil ich kann es echt nicht mehr hören.
Top 5 Vorwürfe. Wir haben sehr viel Geld ausgegeben und nehmen grundsätzlich nichts ein. Zweiter Vorwurf ist, wir können Tore nur nach Eckbällen schießen. Dritter Vorwurf ist, wir sind zu weich und haben keine Siegermentalität. Und das Beste war dann auch, glaube ich, weiß gar nicht, ob es war es René Adler oder wer auch immer, der dann irgendwann diese alte Leier wieder erzählt hat mit den Trainer unter Druck, Arteta muss liefern, diese Saison muss eine Meisterschaft her und wir haben ja keinen guten Saisonstart gehabt bisher.
Wo ich mir auch denke, ja. Hast du mal einen Spielplan geguckt? Ne? Ja. Aber das ist halt, wieder, das sind Sachen, ich mache da mittlerweile den Ton aus, weil ich finde es einfach lächerlich. Und Spieler aus dem Tor aus dem Spiel heraus. Beim besten Willen, ich habe es gerade schon gesagt, Nick Pope in der ersten Halbzeit, der Schuss von Eze relativ früh, Kalafiorikov-Ball, Schuss von Saka aus dem spitzen Winkel, die Elfer-Situation. Also beim besten Willen, das sind alles mindestens 4-5 Dinger in der ersten Halbzeit, Trossard der Pfostenschuss, wo ich sage, entweder Pech mit Aluminium oder Pope holt den unfassbar gut raus, wo du halt Tore aus dem Spiel schießt und wenn die alle reingehen, hast du 5 aus dem Spiel gemacht. Ja, also das ist im Endeffekt, ist lächerlich und das Spiel besteht nicht daraus, dass man sämtliche Tore aus dem Spiel erzielt, sondern dass man sie erzielt und zu einem Treffer aus einer Standardsituation gehört ja ein Vorgang aus dem Spiel dazu, den ich mir erarbeite. Also zum Beispiel die Ecken kurz vor Schluss haben wir uns ja dadurch erarbeitet, dass wir immer wieder in den Strafraum reingestoßen, Situationen kreiert haben, in denen Newcastle nur noch dadurch quasi abwehren konnte, dass sie den Ball irgendwie ins Seitenaus und ins Tor ausgeschossen haben oder abgelenkt haben. Ja, also es ist im Endeffekt einfach, mir geht dieses ganze, diese ganze negative und hauptsächlich gegen Arsenal laufende Kommentierung, die ist ja auch irgendwie übergreifend. Also man kann ja jetzt noch nicht mehr sagen, wenn man jetzt zum Beispiel kein Fan von Gary Neville und Jamie Carragher ist.
Ja, aber die setzen ja ganz offensichtlich der Ton, der hier ankommt. Also ich frage mich dann auch seine Kommentierung, dann ist ja irgendwie Arsenal-Fans kritisch und Arteta und solche Sachen. Ich frage mich immer, ja, aber wo denn? Also vor allen Dingen grundsätzlich ja auch, man kann ja aber auch sagen, an der einen oder anderen Stelle war vielleicht eine Sache nicht gut, aber sozusagen die Grundhaltung und Grundatmosphäre in der Fan-Community gegenüber, also insbesondere gegenüber Täter, aber auch generell über dem Saisonstart, ist ja nun äußerst positiv.
Ja.
Also ich weiß gar nicht, wo das immer herkommt, dass es hier einen negativen Vibe gibt. Grundsätzlich kann man natürlich aber sagen, dass wir natürlich noch nicht am Limit sind und dass auch gegen Man City ein oder zwei Sachen nicht gut waren, aber sozusagen die Richtung, in der wir, das habe ich ja auch zu Beginn gesagt, halt den Schritt nach vorne in die richtige Richtung. Und wir sind gegen Man City aus meiner Sicht schon wieder einen Schritt weiter in die richtige Richtung gegangen und jetzt gegen Newcastle umso mehr. Aber klar, wenn natürlich Gary Neville irgendwas in seinem Mikro dann nach dem Spiel plustert und dass der kein Arsenal-Fan ist und alles sozusagen madig machen möchte, weil er sieht, dass sein Herzensverein, keine Ahnung, ich will nicht sagen, weit entfernt ist von den Regionen, sagen wir es mal so positiv, weit entfernt von den Tabellenregionen, wo Arsenal derzeit spielt. Ich verstehe es nicht. Und keine Ahnung. Wir sind jetzt 2 Punkte hinter Liverpool, hatten aber nun wirklich ein sehr, sehr anspruchsvolles Auftaktprogramm auch. Sicherlich ist die Mannschaft noch nicht top und es gibt auch noch Dinge zu verbessern, aber grundsätzlich machen wir halt momentan vieles richtig. Die Defensive steht wie eine Eins mit sozusagen der einen Ausnahme da jetzt des Mosquera spielt da mit dem Pass zur Ecke raus. Ich meine, gegen Liverpool haben wir durch das Freistoßtor den Treffer kassiert. Beim 1-0 von City haben wir einmal nicht aufgepasst. Aber nein, ganz ehrlich, also wir spielen gegen Liverpool, City und Newcastle. In den drei Spielen haben wir jetzt drei Gegentore kassiert, wo man auch die individuelle Qualität des Gegners dann durchaus auch anerkennen kann. Ich weiß gar nicht, also was wird da noch verlangt von uns? Also
naja, also kannst es eigentlich, du kannst es nur
falsch machen eigentlich.
Genau, du kannst einfach sagen, Sound aus und selber durch Leistung einfach die ganzen Dinge einfach wegblocken und fertig. Rein Fokus auf dich selbst, mehr nicht.
So ist es. Kurz individuelle Performances noch. Ich glaube, Merino und Gabriel hatten wir schon angesprochen. Gabriel mit Höhen und Tiefen. Aber es zeigt halt auch die Stärke eines Spielers, aus den Tiefen quasi im Spiel noch Höhen zu machen. Können, glaube ich, auch wenige. Auf was ich noch kurz hinaus wollte, ist Timber wieder auf der rechten Seite. Extremst gut gespielt, extremst gut. Ich wüsste jetzt so aus dem Kopf keinen, der es momentan besser macht auf der Rechtsverteidigerposition. Und ich glaube auch wenn es in gewisser Weise eher so ein bisschen unscheinbar ist, aber ich glaube, wir dürfen insbesondere auch im Vergleich zur letzten Saison, zum Start der letzten Saison, nicht übersehen, wie gut Declan Rice momentan ist. Also auch ja, wegen der Vorbereitung, aber auch generell Lauf von der physischen Fitness, vom Zustellen von Räumen und so. Wenn ich das vergleiche mit dem Declan Rice von vor einem Jahr, himmelweiter Unterschied.
Ja, da hatte er noch so diesen Hangover des Sommerturniers.
Genau. Und ich glaube, das ist jetzt viel, viel besser und keine Ahnung. Ja, wirklich gut und gerade auch gegen, ich meine, wenn wir darüber diskutieren, wie viel Physis wir jetzt im Newcastle Mittelfeld zugelassen haben, aber ich fand, von einem Bruno Guimarães hat man nicht so viel gesehen in den 90 Minuten.
Nee. Also das ist ja auch immer wieder ein wichtiges Element, ne? Dieses Mittelfeld zu gewinnen. Also das Duell im Mittelfeld, insbesondere bei gewissen Mannschaften, das halt zu dominieren, das halt zu gewinnen, um daraus dann halt auch die Umschaltsituationen in den Offensivbereichen zu schaffen. Macht das super. Vielleicht auch in der Kombination mit Mandy etwas, was ihm vielleicht noch mehr Sicherheit gibt. Ich weiß es nicht, aber er ist ein absoluter Topspieler und auch mentalitätstechnisch einer, der vorangeht und das bis zum Letzten. Und das ist einfach Declan Rice pur und das ist einfach unfassbar wertvoll für diese Mannschaft.
In der Liga geht's jetzt weiter. Am kommenden Samstag 16 Uhr gegen West Ham, da würde man halt dann sagen, das ist ein Spiel, das musst du eigentlich gewinnen gegen die Hammers, die relativ weit unten drin stehen. Vorletzter jetzt, weil ich sehe, dass sie gerade zurückliegen gegen Everton. Definitiv muss ein Pflichtsieg sein, auch wenn Trainerwechsel stattgefunden hat. Könnte man gucken, ob man vielleicht sogar mal ein bisschen rotiert, aber muss aus meiner Sicht, sind das die Spiele, die wir jetzt auch gewinnen müssen, nachdem wir das stramme Auftaktprogramm hatten, Samstag 16 Uhr, und dann ist schon wieder Länderspielpause, bevor es dann in 2,5 Wochen gegen Fulham weitergeht. Vor dem West Ham-Spiel ist aber nochmal Champions League am Mittwochabend um 21 Uhr gegen Olympiakos zu Hause.
Genau.
Da frage ich doch jetzt mal den Experten für die griechische Liga, was können wir von dem Spiel erwarten?
Ja, Olympiakos haben wir ja tatsächlich schon sehr, sehr oft gespielt.
Es ist sozusagen das Newcastle des Europapokals, oder? Auch mit sehr, sehr wechselhaften Erfahrungen.
Ja, definitiv. Interessant. Die haben auf alle Fälle
zum Auftakt unentschieden gespielt gegen diesen Verein da aus Kasachstan.
Ja, also unter Betschwestern, das musst du klar gewinnen. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Und ich glaube,
du kannst
auch
ein bisschen rotieren.
Wir werden notieren, obwohl ich glaube, dass Arteta schon auch mit dem Blick auf die Länderspielpause sagt, okay, wenn wir mal zwei Spiele, die powern wir jetzt durch. Aber er wird trotzdem schauen, dass er den Kader halt frisch hält, dass er sich diese Option halt behält, entscheidende Wechsel zu machen und dadurch halt nochmal dem Spiel ein neues Momentum zu geben. Aber Olympiakos Piräus musst du zu Hause schlagen, insbesondere in der Ligaphase, um dann weiter die Position gut zu festigen. Das ist halt in dieser Ligaphase, haben wir letzte Saison gesehen, auch sehr, sehr wichtig, dass du dieses extra Spiel vermeidest. Was ist es, Ende Januar, Anfang Februar? Mhm. Wo du ja du in der Phase bist, wo du gerade eben nicht das gebrauchen kannst, nochmal so ein zusätzliches Champions League Spiel einzustreuen an der Stelle. Und
also auch im Gesamtkontext der Ligaphase dann mit dem bestimmt nicht einfachen Heimspiel gegen Atletico dann in 3 Wochen, wenn du da mit 6 Punkten in dieses Spiel gehen kannst, dann ist das schon mal ein bisschen angenehmer.
Das ist schon mal eine gute Sache, wo er jetzt auch am Wochenende gesehen hat, dass Atletico Real, 5-2 geschlagen hat.
Ja, und auch 5-1. Bei Liverpool ja gut aufgetreten ist.
Also. Bei Liverpool auch sehr gut aufgetreten ist. Und es kann natürlich auch eine unfassbar, auch eine harte Mannschaft ist, ne, Diego Simeone und eine sehr eklige und unangenehme Mannschaft zu spielen ist. Also, wenn du da halt mit 6 Punkten in der Ligaphase schon mal dastehst, wäre das von Vorteil, ohne Frage.
Wie viel Rotation würden wir denn erwarten am Mittwoch dann? Also ist das anders formuliert? Ist es jetzt ein Spiel beispielsweise für Ben White, für Mosquera, für Lewis Skelly? Oder sagst du halt, die werden dann gegen, also oder anders formuliert erstmal, Priorität eher auf den Mittwoch oder auf den Samstag oder beides?
Ich glaube schon, dass Arteta Champions League sehr hoch gewichtet, ohne Frage. Ich glaube aber auch, dass die Hauptpriorität Samstag ist, auf dem Ligabetrieb. Weil ich glaube, dass er hat sein Ziel darauf ausgerichtet und da ändert auch die hoch eingestufte Champions League in der Wertung, glaube ich, erstmal nichts. Dennoch glaube ich, dass wir eine Rotation sehen werden, aber es wird jetzt keine Rotation sein, die jetzt dahingehend aussieht, dass sie also alles komplett über den Haufen wirft. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was ich mir erhoffen würde, wäre es, wenn man es schaffen würde, relativ schnell das Spiel in eine solche Bahn zu lenken, dass man dann noch mehr rotieren kann. Und ich glaube, das ist auch, glaube ich, das, was er vor Augen hat, wenn ich das so prognostizieren würde, sodass er ein wenig rotiert und dann versucht, im Laufe des Spiels diesen Effekt dann dadurch herbeizuführen.
Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass das Mittelfeld wieder Zubimendi, Reis, Ødegaard heißen wird. Und Achtung, Geheimtipp, vorne Merino spielt.
Ja.
Aber
ich könnte mir schon vorstellen, dass Gyökeres halt aufläuft, weil er
Tore braucht.
Jan braucht nicht, aber irgendwie das eine Situation sein könnte, in der doch durchaus vielleicht ein paar machen könnte. Er in der Champions League auch schon ein gewisses Standing sich erarbeitet hat. Und das auch, glaube ich, eine Partie für ihn sein könnte.
Ja, also stimmt. Mag sein, ja.
Irgendwie, also ist so
ich
mein
meine,
Gefühl.
Dadurch, dass aber, halt Havertz noch relativ lange fehlt, muss er halt relativ viele Spiele noch machen. Ich bin halt immer, hab mir immer überlegt, wo kann er mal aussetzen? Oder wo würde man ihn am liebsten vielleicht mal von Beginn an draußen lassen? Da würde ich sagen, ist so ein Spiel. Ich glaube aber, dass zum Beispiel auch Saka auf links spielt und dass wir Martinelli, Saka auf rechts spielt und Martinelli auf links sehen.
Ja, muss man mal gucken, wo,
Also sagen wir mal so, es ist schwierig. Genau, ja, ich würde denen sagen, ich sehe auf der Bank und dann eher was für Samstag in der Startelf. Aber gut, es ist schwierig zu prognostizieren, haben wir ja schon mal gesagt, was grundsätzlich keine schlechte Entwicklung quasi ist. Ich hoffe, es gibt dann auch nochmal irgendwie ein Update, wie es bei den Verletzten aussieht, ne? Weil Manu Eke sollte doch diese Woche nochmal einen Scan stattfinden vom Knie. Ja. Und Kai Havertz scheint ja jetzt irgendwie nicht so schnell mit dem Comeback zu funktionieren. Das wäre nochmal, glaube ich, ganz interessant zu sehen. Und dann die Frage, wann gibt es mal Minuten für Ben White? Wäre es eine Option? Weil Timber kann auch nicht die ganze Zeit spielen. Und was ein bisschen überraschend war ja am Sonntag, dass Venary gar nicht im Kader war, dafür aber Max Daumen.
Hat man aber auch nichts gehört, warum, ne?
Nee, genau, komisch. Ja. Wäre jetzt aber natürlich auch mal die Frage, ob ein Venary dann Spielzeit in der Champions League bekommt. Da würde sich aus meiner Sicht auch so ein Spiel anbieten. Von daher, aber auch grundsätzlich eigentlich ein Spiel gegen West Ham in der Premier League. Also so ist es nicht.
Ja, es gibt genug Optionen. Das ist halt, das ist halt.
Viele Optionen. Ja, ich gucke gerade mal, was läuft denn sonst noch in der Champions League. Man achtet ja immer nur auf den eigenen. Auf den eigenen Club. Atletico gegen Frankfurt zu Hause. Dortmund gegen Bilbao. Leverkusen gegen PSV. Sonst irgendwas, was auffällt? Nee, es ist ja. Liverpool spielt bei Galatasaray. Barcelona gegen Paris. Nee, das ist ja ein relativ langweiliger Spieltag. Würde ich mal behaupten. Nee, also es ist wirklich ein vergleichsweise langweiliger Spieltag, muss man ganz klar sagen. Apropos Spieltag, nächster Premier League Spieltag hat es dafür aber ein bisschen in sich. Wir haben ja mit dem West Ham ein vergleichsweise leichtes Spiel. Liverpool ja bei Chelsea. Würde ich jetzt mal sagen, ist grundsätzlich nicht so einfach. Und Man City in Brentford auch nicht einfach. Unangenehmes Spiel. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist Palace? Palace spielt bei Everton. Also alles unangenehme Aufgaben für die da vorne. Ich will nicht sagen, dass der Spieltag wieder für uns laufen kann. Wir haben es grundsätzlich ja selbst in der Hand, aber ich habe nur darauf hingewiesen.
Ja, ich denke auch. Also im Sinne dieser ganzen Thematik, die wir vorhin besprochen haben, der Berichterstattung, einfach Schotten dicht machen, Spiele eins nach dem anderen vors Visier und durch Leistung überzeugen und für sich überzeugen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Marschroute.
Das ist ein schönes Schlusswort. Dann schließen wir doch mal diese Episode und hoffen wir, dass wir gut durch die nächsten Spiele kommen. Wir gucken mal, wann wir die nächste Episode einschieben. Christian ist im Urlaub, ich bin dann im Urlaub, aber es wird sich einrichten lassen.
Wir kriegen das hin.
In diesem Sinne, wie immer, vielen Dank für euer Zuhören und bis zur nächsten Episode.
Macht's gut, ciao.